Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 87. Vers der zweiten Sure, der Sure Barare. Mahnend und tadelnd spricht Gott.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ
الله أكبر
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allumfassend und voller Segen seine Huld. Wir gaben Moses die Tora und sandten nach ihm Propheten, einen nach dem anderen. Und Jesus, dem Sohn der Maria, gaben wir deutliche Beweise und bestätigten ihn mit dem Heiligen Geist. Warum nur verhaltet ihr euch jedes Mal, wenn ein Prophet mit göttlichen Weisungen zu euch kommt, er aber eurem Gusto nicht entspricht, hoffärtig und widersetzt euch und verleugnet einige von ihnen und andere tötet ihr?
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr weltweit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 25. August 2021, gleich dem 3. Schahriwar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Der innere natürliche Hang zu Gott in jedem. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran fordert bedingungslosen Abzug ungeladener ausländischer Truppen aus Syrien. Syrien protestiert gegen Eröffnung eines YPG-Büros in der Schweiz. Russland fordert sofortige Aufnahme der JCPOA-Verhandlungen in Wien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran fordert bedingungslosen Abzug ungeladener ausländischer Truppen aus Syrien. Die iranische Vizebotschafterin bei den Vereinten Nationen hat die ausländischen Einmischungen in interne Angelegenheiten Syriens kritisiert und den bedingungslosen Abzug ungeladener ausländischer Truppen aus diesem Land gefordert. Zahra El-Shadi sagte gestern in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates über Syrien, der Rat habe im Rahmen der Resolution 2585 alle Mitgliedstaaten aufgefordert, praktische Schritte zu unternehmen, um dringende Bedürfnisse des syrischen Volkes zu versorgen. Humanitäre Aktivitäten gehen über die Versorgung der dringendsten Bedürfnisse des syrischen Volkes hinaus und umfassen die Unterstützung von Frühphasenprojekten über wesentliche Dienstleistungen wie Wasserversorgung, Gesundheit, Bildung und Unterkunft, fügte sie hinzu. Mit Hinweis auf die einseitigen und illegalen Sanktionen gegen Syrien sagte die iranische Vizebotschafterin bei den Vereinten Nationen, Sanktionen schwächen ernsthaft die Wirksamkeit humanitärer Operationen in Syrien, die von den Vereinten Nationen oder internationalen Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werden. Die Syrien-Krise müsse friedlich und im Einklang mit den Grundsätzen des Völkerrechts, insbesondere der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten, der Nichteinmischung in ihre internen oder äußeren Angelegenheiten und der friedlichen Beilegung internationaler Differenzen gelöst werden, betonte El-Shadi. Zur Beendigung der Konflikte in Syrien sollten alle ungeladenen ausländischen Soldaten ohne Verzögerung und Vorbedingungen das Land verlassen und der Kampf gegen die Terrorgruppen müsse fortgesetzt werden, erklärte sie. El-Shadi wies außerdem auf die Angriffe des zionistischen Regimes auf Syrien hin und sagte, der UN-Sicherheitsrat müsse das israelische Regime zwingen, seine Aggressionen gegen die Souveränität und territoriale Integrität Syriens unverzüglich zu beenden. Sie bezeichnete die Angriffe des israelischen Regimes auf Syrien als abenteuerliche Schritte, die gegen das Völkerrecht verstoßen und den Frieden und die Sicherheit in der Region und der Welt bedrohen. Iran unterstützte die Gründung des syrischen Verfassungskomitees ohne ausländische Einmischung oder einen von außen auferlegten Zeitplan und helfe weiterhin dem Volk und der Regierung Syriens für die Wiederherstellung der Einheit und der territorialen Integrität des Landes, hieß es weiter. Ershodis Kommentare kamen weniger als eine Woche, nachdem das israelische Regime bei seiner jüngsten Aggression gegen das Territorium unter Nutzung des libanesischen Luftraums 2 Dutzend Raketen auf die Hauptstadt Damaskus und die westliche Stadt Homs abgefeuert hatte. Syrien protestiert gegen Eröffnung eines YPG-Büros in der Schweiz. In einem Protestschreiben an das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten EDA in der Schweiz hat das syrische Außenministerium gestern die Eröffnung einer sogenannten Vertretung der autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien in Genf verurteilt. Das syrische Außenministerium sah die Eröffnung eines Büros der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG in der Schweiz als Einmischung in interne Angelegenheiten Syriens an. Die Entscheidung der Berner Regierung sei provokativ und widerspreche den internationalen Vorschriften sowie der UNO-Charta und werde als Einmischung in interne Angelegenheiten anderer Länder sowie als Missachtung der Souveränität und Unabhängigkeit der Staaten angesehen, hieß es im Schreiben des syrischen Außenministeriums. Damaskus bezeichnete außerdem die sogenannte Vertretung der autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien als illegal, deren Mitglieder ohne Genehmigung der zentralen Regierung bewaffnet wurden und keine Rechtspersönlichkeit besitzen. Syrien hat auch die Schweizer Regierung aufgefordert, ihre Entscheidung zu überdenken, die Eröffnung solcher illegaler Büros nicht zuzulassen, was die Anerkennung dieser Gruppe bedeutet. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten hatten zuvor die Eröffnung eines Büros in der Schweiz für den Ausbau der Beziehungen zu EU-Ländern angekündigt. Die sogenannte autonome Verwaltung von Nord- und Ostsyrien gab am 17. März 2016 in Anwesenheit einiger kurdischer Parteien in der syrischen Stadt Rmelan ihre Existenz bekannt. Gastgeber des Treffens war die kurdische Partei der Demokratischen Union Syriens PYD, die bisher kein Land offiziell anerkannt hat, obwohl westliche Länder umfassend mit dieser Partei zusammenarbeiten und sie der wichtigste Verbündete der USA in Syrien ist. Russland fordert sofortige Aufnahme der JCPOA-Verhandlungen in Wien. Das russische Außenministerium hat die sofortige Wiederaufnahme der Verhandlungen in Wien über die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA gefordert. Der einzige Ausweg aus der aktuellen Situation sei die sofortige Wiederaufnahme des Verhandlungsprozesses zur Wiederbelebung des JCPOA, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa am Dienstagabend in einer Erklärung, die auf der Webseite des Ministeriums veröffentlicht wurde. Wir rufen alle Partner des Atomabkommens sowie die USA auf, unüberlegte Schritte zu unterlassen, die möglicherweise die Normalisierung der Lage um das iranische Nuklearprogramm weiter behindern können, fügte Sacharowa hinzu. Die Atomverhandlungen in Wien sind seit dem 20. Juni gestoppt worden. Nach der Veröffentlichung des jüngsten Berichts der Internationalen Atomenergiebehörde über die Beschleunigung der Urananreicherung in Iran gab die EU-Troika am Donnerstag der letzten Woche eine Erklärung ab. Ungeachtet ihrer Untreue gegenüber dem JCPOA haben die 3 europäischen Vertragspartner des Atomabkommens ihre Besorgnis über die Urananreicherung in Iran erklärt. Unsere Sorge wird dadurch verstärkt, dass Iran den IAEA-Zugang wesentlich eingeschränkt hat, hieß es in dieser Erklärung. Die IAEA hat letzte Woche in einem Bericht geschrieben, dass Iran 200 Gramm zu 20% angereichertes Uranmetall produziert habe. Ein IAEA-Bericht bestätigte den Fortschritt der iranischen Aktivitäten im Bereich von eingereichertem metallischem Uran, berichtete Reuters letzte Woche. Irak richtet Nachbarländergipfel aus. Der irakische Außenminister gab bekannt, dass der Gipfel der Nachbarländer Iraks am kommenden Samstag in der irakischen Hauptstadt Bagdad stattfinden werde. Fuad Hossein sagte am Dienstag in der irakischen Hauptstadt, Bagdad hat positive Rückmeldungen auf die Einladung seiner Nachbarländer erhalten, am Gipfel teilzunehmen und hat 5 ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates eingeladen, ebenfalls an diesem Gipfel teilzunehmen. Der irakische Außenminister betonte, dass Russland durch seine Botschafter in Bagdad beim Gipfel vertreten sein werde. In Bezug auf die Nichteinladung Syriens zu dem Treffen sagte Hossein, dass die Syrienfrage ein umstrittenes Thema sei, der Irak gute Beziehungen zu diesem Land unterhalte und seine diplomatischen Beziehungen zu Syrien nie abgebrochen habe. Zum ersten Mal seit 1990 wird Bagdad am 28. August 2021 einen Gipfel abhalten, an dem nahezu 10 arabische, regionale und europäische Länder teilnehmen, darunter 5 Nachbarn Iraks, nämlich Iran, die Türkei, Saudi-Arabien, Kuwait und Jordanien. Die Zeitung Al-Arabiya al-Jadid zitierte einen hochrangigen Diplomaten des irakischen Außenministeriums mit den Worten: Saudi-Arabien, Iran und die Türkei, die drei wichtigsten Nachbarn Iraks, begrüßten die Teilnahme am Regionalgipfel in Bagdad. China, US-Militär muss für Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan zur Rechenschaft gezogen werden. Chinas Vertreter und Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf sagte, die USA, Großbritannien, Australien und andere Länder sollten für ihre Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan zur Verantwortung gezogen werden. Chen Zhu forderte am Dienstag, dass die USA und ihre Verbündeten für Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Zhu fügte hinzu, dass die USA und andere Länder unter dem Banner von Demokratie und Menschenrechten militärisch in unabhängigen Ländern intervenierten und ihr Modell Ländern mit sehr unterschiedlicher Geschichte und Kultur aufzwingen wollten. Die USA und ihre Verbündeten versuchen, ihre Truppen und Zivilisten aus Afghanistan zu evakuieren, nachdem die Taliban die Kontrolle über Kabul übernommen haben. China macht die westlichen Länder für ihre Rolle im 20-jährigen Krieg in Afghanistan sowie für ihren ungeplanten und chaotischen Truppenabzug verantwortlich, der zum Fall Kabuls führte. Das chinesische Außenministerium betonte am Freitag, dass eine US-Militärintervention in anderen Ländern nirgendwo hinführe. Der Sprecher des Ministeriums, Hua Chunying, sagte auf einer Pressekonferenz in Peking, dass die USA seit dem Vietnam-Syndrom im letzten Jahrhundert bis zum Afghanistan-Syndrom im laufenden Jahrhundert versuchten, andere Länder nach ihrem Geschmack zu verändern. Nach Beschränkungen am Flughafen von Kabul, über 500 Tonnen medizinische Hilfsgüter stecken in Dubai fest. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor einem Mangel an Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern in Afghanistan gewarnt. Die Vorräte im Land halten noch eine Woche, sagte der WHO-Direktor für den Osten vom Mittelmeer, Ahmed Al-Mandari, am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz. Über 500 Tonnen medizinischer Güter stecken in Dubai fest, weil der Flughafen in Kabul für kommerzielle Flüge geschlossen sei, sagte Al-Mandari. Die Länder schicken leere Flugzeuge für die Evakuierung, aber bisher haben sie sich nicht in der Lage gesehen, medizinische Güter einzufliegen, fügte er hinzu. Er betonte, dass es entscheidend sei, dass in den letzten zwei Monaten die dringend benötigten medizinischen und Nahrungsmittellieferungen rund 300.000 Menschen erreichen, die in Afghanistan vertrieben wurden. Während die Augen der Welt jetzt gerichtet sind auf die Menschen, die evakuiert werden und die Flugzeuge, die abfliegen, müssen wir Vorräte besorgen, um den Zurückgebliebenen zu helfen, sagte der regionale Notfalldirektor der WHO, Richard Brennan, in einer per E-Mail gesendeten Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Brennan erklärte, dass fast 18,5 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung Afghanistans, auf Hilfe angewiesen sind. Brennan sagte, man verhandle derzeit mit drei oder vier Ländern, die noch nicht genannt werden könnten, und hoffe, dass demnächst eine Lösung für die Einfuhr der Hilfsgüter gefunden werde. Ein weiteres Problem stelle allerdings die Verteilung des Materials innerhalb des Landes dar. Aber die Taliban wollen, dass die UN bleiben, sagte der Notfallregionaldirektor. Die Taliban drangen am 15. August in Kabul ein und verdrängten Ashraf Ghanis Regierung in Afghanistan. In den letzten zwei Wochen war der Flughafen von Kabul Schauplatz von Chaos und Gewalt. Nach dem Sturz der Regierung in Kabul eilten tausende afghanische Bürger zum Flughafen von Kabul, um Afghanistan zu verlassen. Russland gegen Stationierung von US-Soldaten in Zentralasien. Russland hat gemeldete US-Pläne für die Entsendung von amerikanischen Soldaten nach Zentralasien nach dem Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban in diesem Land kritisiert. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte am Dienstag, Moskau wolle keine US-Truppen in den zentralasiatischen Ländern und südlich der russischen Grenzen sehen, da dies die Region zu einem Ziel militanter Angriffe machen würde. Zuallererst hat Russland mit diesen Ländern ein Abkommen unterzeichnet, das alle Mitglieder der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit CSTO verpflichtet, der Stationierung ausländischer Truppen auf dem Territorium eines Mitgliedstaats zuzustimmen, sagte Lavrov bei einem Besuch in Ungarn unter Hinweis auf ein zwischenstaatliches Militärbündnis in Eurasien, das aus mehreren postsowjetischen Staaten besteht. Zweitens würden diese Länder sich durch den Einsatz amerikanischer Soldaten, deren erklärtes Ziel es ist, Afghanistan im Fadenkreuz zu halten, sofort selbst zum Ziel von Angriffen machen, fügte er hinzu. Lavrov sagte, er bezweifle, ob eines der Länder in der Region bereit sei, den USA bei der Erfüllung ihrer Initiativen zu helfen. Wenn Sie glauben, dass irgendein Land in Zentralasien oder anderswo daran interessiert ist, ein Ziel zu werden, damit die Amerikaner ihre Initiativen verwirklichen können, bezweifle ich wirklich, dass das jemand braucht, betonte Lavrov. Lavrov sagte auch, die USA versuchten, mehrere zentralasiatische Länder davon zu überzeugen, jene Afghanen vorübergehend aufzunehmen, die früher mit amerikanischen Streitkräften in dem jetzt von den Taliban kontrollierten Land zusammengearbeitet hatten. Zuvor berichtete Wall Street Journal über die Möglichkeit der Entsendung von US-Truppen nach Zentralasien. Nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban sind nach Angaben der afghanischen Botschaft in Taschkent rund 1500 Afghanen ins benachbarte Usbekistan eingereist und leben in Zelten nahe der Grenze. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig bei Temperaturen um 36 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 33 Grad, Mashhad 29 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 33 Grad und Bandar Abbas 36 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Sajjade mit der ungefähren Übersetzung Gebetsteppich von Masoud Sabiri.
به مستی و جام می و باده نیست، عبادت به پهنای سجاده نیست. خدایی که من ساده می فهممش، کی میگه پرستیدنش ساده نیست؟ چشا تو رو دنیا نبندی یه روز، عبادت به فهمیدن و دیدنه. پرستش اگه کور کورانه شد، یه چیزی مثل بت پرست دیدنه. چه اونا که دل می کنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن می کنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مومن شدن می کنن. چه اونا که دل میکنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن میکنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مؤمن شدن میکنن. سجادشون دیدنش چه سخته براشون، که بعد از یه عمر بفهمن یه لحظم نفهمیدنش. چه اونا که دل می کنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن می کنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مؤمن شدن میکنن. چه اونا که دل میکنن از جهان، چه اونا که فرقه به تن میکنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مؤمن شدن میکنم.
Verehrte Hörer, Freundinnen, geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen, besonnen gelegt. Wir möchten diesmal über die Standpunkte der Ahlul Bayt zum Thema Ehe und Familie sprechen. Als Familie gilt im normalen Sinne eine Gemeinschaft, die durch das Bündnis von zwei Menschen verschiedenen Geschlechtes gegründet und durch die Geburt von Kindern vervollständigt wird. Diese Familie wird in der Fachwelt als das erste Organ für die Beantwortung der vitalen und emotionalen Bedürfnisse des Menschen und für den Fortbestand der Gesellschaft und als notwendig betrachtet. Sie gilt als Grundeinheit und Basis der Gesellschaft. Der Islam beachtet auf besondere Weise die Gründung einer solchen Familie und die Familienangelegenheiten. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaihi, hat gesagt: Im Islam ist kein Haus errichtet worden, das geschätzter und geliebter bei Gott wäre als die Ehe. Für die Gesellschaft übernimmt die Familie die gleiche Funktion wie die Zelle in einem Lebewesen. Je gesünder und stärker diese Zellen sind, desto stärker und gesünder ist auch der Körper. Das Bündnis zwischen Mann und Frau ist ein Bündnis aufgrund der gottgegebenen Natur, und die Liebe zwischen beiden ist eine gottgegebene, instinktive und für die Fortpflanzung und den Erhalt der Menschheit notwendige Zuneigung. Diese instinktive Neigung bedarf allerdings einer Lenkung in die richtigen Bahnen, da sie anderenfalls Schaden anrichtet. Der Islam unterbreitet Kriterien für die Gründung einer Familie. Je mehr die Familie diesen Maßstäben gehorcht, desto würdiger wird sie werden. In der Überlieferung stehen zahlreiche Merkmale für die Frauen und Männer, die am würdigsten sind, und wir finden ebenso in der Biografie des Propheten und der Makellosen aus seinem Hause hilfreiche Anhaltspunkte dafür, wie eine ideale Familie aussieht. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass im Islam eine Familie begrüßt wird, in der die Beziehungen den religiösen Lehren gehorchen und würdige und nützliche Menschen erzogen werden. Der Prophet und seine Ahlul Bayt waren darum bemüht, den Menschen zu verdeutlichen, wie der Koran zur Familie steht. Der Koran sieht in der Existenz von Gattinnen ein Zeichen Gottes. Er nennt es den Willen Gottes, dass zwischen Eheleuten Zuneigung und Güte herrscht, da diese die Ehe festigen. In der Sure 30, Rum, Vers 21 heißt es:
und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Da die Familie von entscheidender Bedeutung für das Wohl bzw. den Untergang eines Gesellschafts ist, unterstreicht der Islam die Eheschließung und Gründung einer Familie und erstellt bei der Wahl des Ehepartners moralische Werte in den Vordergrund. Die Ehe ist nicht das einzige Wichtige im Leben, aber sie ist der erste Baustein und das Fundament für die Familie. Eine erfolgreiche Ehe ist die Grundlage für die Bildung einer gesunden, soliden und fröhlichen Familie. Jeder Mensch besitzt eine Reihe von potenziellen Fähigkeiten und die Ehe kann ihm helfen, diese zu entfalten. Innerhalb der Ehe kann der Mensch die Liebe entfalten, lernen, Verantwortung für die finanzielle Versorgung und Verwaltung der Familie zu übernehmen und auf eigenen Füßen zu stehen. Er kann sich charakterlich verbessern und Gott näher kommen und würdige, rechtschaffene Kinder großziehen. Zu den wichtigen Gesichtspunkten in der Erziehungslehre des Propheten und der Edlen aus seinem Hause zählt die Betrachtung der Ehe als etwas Heiliges. Der immaterielle Wert und religiöse Aspekt der Eheschließung ist aus den verschiedenen Überlieferungen zu entnehmen. Zum Beispiel hat der Prophet gesagt: Wer heiratet, hat zur Hälfte seine Religion vollendet. Auch folgender dieser Satz ist von ihm: Der Zeitpunkt einer Vermählung gehört zu den Zeiten, in denen Gottes Barmherzigkeit herabkommt. In weiteren Überlieferungen werden viele Handlungen für das Familienleben als gottesdienstlich bezeichnet. Zum Beispiel wird ein Mann, der sich um den Unterhalt seiner Frau und Kinder bemüht, auf die Stufe eines Mujahid gestellt, nämlich jemand, der sich für Gottes Sache einsetzt. Der Dschihad der Frau besteht darin, dass sie ihre Aufgabe als Ehefrau angemessen erfüllt. Alle diese Empfehlungen enthalten den Ansporn zur Eheschließung. Sie beweisen auch, dass die weltlichen materiellen Dinge der immateriellen Weiterentwicklung und dem Glück im Jenseits dienen können. Dies bildet einen Gegensatz zu der Ansicht, die immaterielle Weiterentwicklung wäre in dem Verzicht auf die Ehe zu suchen. Psychologisch gesehen ist der wechselseitige Einfluss von Frau und Mann in der Ehe von Bedeutung. Vielleicht kann man hierbei von einer der stärksten und engsten sozialen Beziehungen sprechen. Sowohl die Frau als auch der Mann haben hinsichtlich Verhalten und Denken und Einstellungen eine enorme Wirkung aufeinander. Wenn der Prophet und die Ahlul Bayt empfehlen, bei der Wahl des Ehepartners besonders auf die moralischen Kriterien zu achten, so daher deshalb, damit in der Ehe auch die Immaterialität eine Rolle spielt. Dann werden nämlich die Voraussetzungen geschaffen, dass sich die Eheleute spirituell und religiös weiterentwickeln und vervollkommnen. Der Prophet und die Imame aus seinem Hause waren darum bemüht, den Gedanken, dass die Ehe etwas Heiliges ist, unter den Gläubigen zu festigen. Der Prophet des Islams hat daher gesagt: Die Ehe ist ein Brauch. Wer sich von meinem Brauch abwendet, gehört nicht zu mir. Von Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, wurde folgendes Wort überliefert: Zwei Gebetsabschnitte einer verheirateten Person sind mehr wert und vorzüglicher als 70 Gebetsabschnitte einer Unverheirateten. Laut dem Propheten Gottes, Segen sei auf ihm und seinem Hause und in Ahlul Bayt, können Eheleute ihr Zuhause und ihre Familie auf die beste Weise verwalten, wenn sie im Besitz von drei Dingen sind, nämlich Wissen, Fertigkeit und Moral. In der idealen Familie ist der Mann ein würdiger und wissender Vorsteher, der sich Mühe gibt, standhaft und liebevoll ist. Er verdient den Lebensunterhalt auf Wegen, die halal sind, das heißt religionsrechtlich erlaubt. Er ist ein pflichtbewusster und liebevoller Ehemann. Er leitet die Familie nicht durch Befehle und mit Gewalt, sondern er ist Unterstützer und Beschützer der Familie und er lenkt sie behutsam in Richtung der Religiosität. Die Rolle der Frau in der Familie ist ebenso von hoher Bedeutung. Gemäß der Lehre des Islams bestehen die wichtigsten Pflichten der Frau nach ihren religiösen Pflichten darin, den emotionalen Bedürfnissen ihres Gemahls Genüge zu tun. Die besten Voraussetzungen für eine ideale Beziehung zwischen diesen beiden ist gegeben, wenn die Frau geduldig ist und ihrem Mann bei sozialen und finanziellen Problemen zur Seite steht und keine materiellen Erwartungen an ihn stellt, die er nicht erfüllen kann. Die Frau spendet der Familie Liebe. Vor allem ihr obliegt die Verantwortung für die Erziehung von würdigen und gläubigen Kindern. Der Islam stellt die Ahlul Bayt des Propheten als das ideale Beispiel für eine gute Familie vor. Gott, der Gepriesene, hat diese Familie des Propheten als rein von jedem Makel bezeichnet. An einer Stelle im Vers 33 der Sura 33 Ahzab lesen wir: Allah will gewiss den Makel von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses, und euch völlig rein machen. Mit Angehörigen des Hauses sind die Edlen aus dem Hause des Propheten gemeint. Auch der Vers 61 in der Sure 3, Ale Imran, bezieht sich auf die Angehörigen des Prophetenhauses. Es waren sein Vetter und Schwiegersohn Ali, seine Tochter Fatima und seine Enkelsöhne Hassan und Hussein, gegrüßt seien sie. Diese ideale Familie kam durch das Ehebündnis zwischen Imam Ali, Friede sei mit ihm, und der Tochter des Propheten Fatima, gegrüßt sei sie, zustande. Sie waren beide das Sinnbild eines idealen Menschen und einander ebenbürtig. Wäre Ali nicht gewesen, hätte Fatima keinen Gemahl gefunden, der auf ihrer Stufe gewesen wäre. Umgekehrt hätte Ali auch keine gleichrangige Gemahlin gefunden, wenn es nicht Fatima gegeben hätte. Der Prophet hatte anlässlich der Vermählung von Fatima und Ali, Friede sei mit ihnen, gesagt, dass sie ein Vorbild für das Volk der Muslime sind. Da die Ahlul Bayt des Propheten vom Islam als die beste Familie gilt, weist sie alle wertvollen Kriterien in ihrer vollständigen Form auf. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat seine Anhänger eingeladen, dass sie sich an den Ahlul Bayt ein Vorbild nehmen und gesagt: Schaut euch die Ahlul Bayt des Propheten an, weicht nicht von der Richtung ab, in die sie gehen, und folgt ihren Spuren. Sie bringen euch nie aus der Bahn der Rechtleitung heraus, zurück in das Niederträchtige und die Vernichtung. Wenn sie schweigen, dann schweigt. Und wenn sie sich zum Aufstand erheben, dann erhebt euch zum Aufstand. Eilt ihnen niemals voraus. Im nächsten Programm setzen wir dieses Thema fort.
Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Dardu Darman mit der ungefähren Übersetzung Schmerz und Heilung von Muhammad Mu'tamedi.
چه خوب و دلربایی دو جهان به هم برآید چو جمال خود نمایی تو ز عشق خود نپرسی که چه خوب و دلربایی دو جهان به هم برآید تو جمال خود نمایی تو شراب ما سبویی تو چو آب ما چو جویی نمکان تو را مسویی که همه به سوی مایی که همه به سوی مایی چگونه پوید نظرم چگونه جوید که سخن چگونه پرسد ز دهان که تو کجایی تو به من چه جوش داری به اصل چه نوش داری به خرد چه هوش داری که کند بلند رایی ز تو خاکم نقش دل خاکیان مشمه تو خاکم نقش دل خاکیان مشمش ز تو نخوشی شده خوش که خوشی و خوش فضا طرب از تو با طرب شد عجب از تو بل عجب شد کرم از تو نوش لب شد که کریم و پرعطا حوادثش تو شوی سخنی به درد گویی که همو کند دوایی که همو کند دوایی
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Der innere natürliche Hang zu Gott in jedem. Gute Unterhaltung.
Hat die Welt einen Schöpfer? Wenn ja, wie können wir ihn ausfindig machen? Eigentlich stellt sich doch jeder Mensch solche und ähnliche Fragen, und solange er sie nicht beantwortet hat, findet er keinen rechten Sinn im Leben. Auch noch in der modernen Gesellschaft besteht die Tendenz, eine höhere Macht zu verehren. Diese innere Neigung kommt auf ihre besondere Art in jeder Gesellschaft zum Ausdruck. Wie kommt es, dass die Menschen trotz der deutlichen Unterschiede in der Kultur und der Zivilisation immer nach einem höheren Wesen streben, dessen Macht dem menschlichen Leben einen Sinn gibt und Zuversicht spendet? Die Denker der islamischen Welt haben mit Hilfe des Heiligen Korans und den Überlieferungen der Ahle Bayt a.s. und einleuchtende Antwort auf diese Frage geben können. Sie sagen, dass der Hang zur Hinwendung zu Gott in einer menschlichen Veranlagung namens Fitra verankert ist. Unter Fitra ist eine Art Rechtleitung zu verstehen, die dem Menschen bei der Erschaffung mitgegeben wurde. Diese Fitra wird also nicht anerzogen. Sie besteht aus Neigungen, die der Mensch von Geburt an in sich trägt. Es gibt verschiedene solcher Neigungen, zum Beispiel die Liebe zum Vollkommenen, zur Wahrheit und zum Schönen und der Hang zu Gott. Die wichtigste innere Neigung des Menschen ist sein Hang zu Gott. Im Grunde sind auch die anderen Fitra-Neigungen im Menschen Manifestationen der gottsuchenden Urnatur des Menschen, denn Wahrheit, Vollkommenheit und Schönheit gibt es in ihrer absoluten Form ja nur bei Gott. Gott sagt im Heiligen Koran, im Vers 30 der Sure 30, »So richte dein Gesicht aufrichtig zur Religion hin, als Anhänger des rechten Glaubens, gemäß der natürlichen Anlage Allahs, in der er die Menschen erschaffen hat. Keine Abänderung gibt es für die Schöpfung Allahs. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen es nicht. Gemäß dieser Koranstelle ist die Liebe und Anbetung des einen Gott eine Eigenschaft, die den Menschen seit seiner Erschaffung begleitet. Im Vers 172 der Sure 7 heißt es, »Und als dein Herr aus den Kindern Adams aus ihren Lenden ihre Nachkommenschaft hervorbrachte und sie zu Zeugen wider sich selbst machte, indem er sprach, »Bin ich nicht euer Herr?« sagten sie, »Doch, wir bezeugen es. Dies haben wir so verfügt, damit ihr nicht am Tage der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam und haben die Wahrheit über Gott nicht erkennen können.« Gemäß diesem Vers hat Gott anscheinend als endgültigen Beweis, den er den Menschen für sein Gottsein brachte, mit ihnen einen Bund geschlossen. Es gibt verschiedene Erläuterungen zu dieser Koranstelle. Jedenfalls können wir in ihr einen Beweis dafür sehen, dass der Mensch vom Wesen her nach Gott strebt. Sa'adat ibn Ayyun, ein bekannter Überlieferer, tradiert, dass Imam Sadir dieses Bündnis darin sieht, dass Gott die Erkenntnis des Schöpfers in die Herzen der Nachkommen Adams gelegt hat. Davon ausgehend ist es also nicht die Aufgabe der Propheten, Gotterkenntnis und die Gottessuche in den Menschen hervorzurufen, sondern sie sollen die Menschen vielmehr an das natürliche Bündnis mit Gott, welches diese aus verschiedenen Gründen vergessen haben, erinnern. Sie sollen den Menschen zu seiner menschlichen, natürlichen Anlage, der Fitra, die aus der Liebe und Ergebenheit gegenüber Gott besteht, zurückführen. Der Mensch ist also so geschaffen, dass ihm der Islam, der Glaube an den einen Gott, die Anbetung des Schöpfers und der Wunsch nach Vollkommenheit und die anderen menschlichen Werte nicht fremd sind. Dieses innere Wissen meldet sich unter besonderen Umständen, zum Beispiel wenn der Mensch in Not gerät und nach Gott ruft.
Es gibt im Menschen auch noch andere Tendenzen. Es sind triebhafte Neigungen und sie sind anders als die Neigungen der Fitra. Mensch und Tier haben Triebe gemeinsam, wie den Nahrungs- und Geschlechtstrieb. Trieb und Fitra sind also voneinander verschieden. Mujahadi stuft die Neigungen der menschlichen Fitra höher als die tierischen Neigungen ein und sieht in der Fitra heilige Kriterien für das wahre Menschsein. Diese Neigungen der menschlichen Fitra sind auch von den Gewohnheiten des Menschen zu unterscheiden. Gewohnheiten eignet sich der Mensch an und sie sind nicht allgemein gültig, aber die Neigungen der menschlichen Fitra sind bei allen Menschen und in allen Epochen die gleichen. Sie werden nicht anerzogen und erworben, sondern gehören seit Erschaffung des Menschen zu ihm. Die Fitra-Neigungen sind ein verborgenes Potenzial im Menschen und einige Dinge verhindern können, dass die Fähigkeiten zum Vorschein treten. Ein Hindernis besteht darin, dass sich der Mensch so sehr mit dem materiellen Leben beschäftigt, dass er unter Umständen sogar seinen Schöpfer leugnet. Auch die Sündhaftigkeit des Menschen oder in der Gesellschaft verhindert eine Entfaltung der auf Gott gerichtete Fitra. Sünden zerstören die Reinheit von Geist und Seele. Die edle menschliche Fitra wird unterdrückt, wenn sich der Mensch seinen Gelüsten verschreibt und nicht richtig nachdenkt oder wenn keine gesunde Denkweise und Kultur in einer Gesellschaft herrschen. Das ist genau die Gefahr, welche die materialistisch orientierten Gesellschaften bedroht. Wenn wir wissen, dass trotz der Existenz der Fitra und des gottsuchenden Wesens des Menschen einige Menschen Gottesleugner werden, so liegt es daran, dass sie durch ihr Denken und Verhalten selber die Entfaltung dieser fruchtbaren inneren Neigungen verhindern haben. Imam Ali a.s. beschreibt diese Menschen wie folgt. Sie kennen nicht den Weg der Rechtleitung, damit sie ihn gehen und das Tor zum Niedergang, so dass sie es schließen könnten. Es sind Tote, die scheinbar leben. Aber wenn jemand selber oder unter bestimmten Bedingungen auch nur für kurze Zeit von seiner Liebe zur den materiellen Welt frei wird, erkennt er Gott deutlich. Zum Beispiel in einer Situation, in der der Mensch auf nichts und niemanden mehr hoffen kann. Dann nämlich fallen die Schleier über seinem gottsuchenden Fitra. Er erkennt Gott und ruft ihn. Einmal bat jemand Imam Sadiq a.s., er solle ihm den Weg zu Gott zeigen. Da sagte der Imam, hast du jemals ein Boot bestiegen? Der andere, ja. Ist es vorgekommen, dass dein Boot zerbrach und du keinen Rettungsweg mehr vor dir sahst? Er, ja. Da sagte der Imam, hat sich in diesem Moment dein Herz nicht in etwas gewandt, was dich retten könnte? Der Mann, ja doch, im Herzen wandte ich mich einem Wesen zu, welches mich retten kann. Da sprach der Imam, dieses Wesen ist Gott, der dich retten kann, wenn es nichts mehr gibt, was dich retten könnte. Dieses Hadith veranschaulicht eine Situation, bei der alle Hoffnung auf weltliche Hilfe verfliegt und jeder, auch der Gottesleugner, seiner Fitra gewahr wird und sich Gott zuwendet. Nachdem der Mensch durch seine gottsuchende Fitra seinen Herrn gefunden hat, öffnet sich ihm der Weg zum Gottglauben und zur Gottergebenheit und Gottesanbetung. Er findet zudem geeigneten Konzept für sein Leben, das ihm zur Vervollkommnung verhilft. Dies ist die Rechtleitung, die ihm in sein Wesen gelegt wurde. Darum heißt es auch im Koran: Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.